Wenn man Menschen so im Allgemeinen fragt, wofür es sich zu leben lohnt, dann könnte man die Antworten so in zwei Kategorien einteilen. So pauschal sagen die meisten Menschen, also es lohnt sich zu leben, ein Leben aufzubauen, für das es sich lohnt. Also ein gutes Leben zu führen, meinen sie damit. Ein gutes Leben führen. Und meistens denken sie da an materielle Dinge. Also es lohnt sich dafür zu arbeiten, um ein tolles Haus sich leisten zu können und tolle Reisen machen zu können und tolle Autos fahren und sowas. Und die zweite Antwort ist pauschal, es lohnt sich zu leben, um ein guter Mensch zu werden. Ein guter Mensch. Aber ob man ein guter Mensch geworden ist, das hört man meistens erst auf der Beerdigungsansprache. Und da will übrigens keiner, dass man dann über die Dinge spricht, die man versucht hat, um ein gutes Leben zu führen. Also da will man dann nicht hören, er hatte eine ganz tolle Figur. Er hatte immer wunderschöne weiße Zähne. Er fuhr immer schnelle Autos. Es gab mal zwei Brüder und die waren geldgierig, die waren gemein, die waren skrupellos. Das waren so richtige Schurken. Und dann starb der eine Bruder, dann ging der andere Bruder zum Pfarrer und sagte, ich möchte, dass du gerne auf der Beerdigungsansprache meinen Bruder als Heiligen darstellst. Ich zahle dir viel Geld dafür. Also sagte der Pfarrer, der Verstorbene, der war ein Lügner, das war ein Tyrann, das war ein Betrüger, das war ein Dieb. Aber im Verhältnis zu seinem Bruder war ein Heiliger. Ich habe mal eine Umfrage gelesen, wo Kirchen, ferne Menschen gefragt wurden, was sie von Christen halten. Und spannend war, dass 85% der Nicht-Christen über Christen denken, dass sie Heuchler sind. Also dass sie nur so tun, als wären sie gute Menschen. Spannend ist, dass die gleiche Umfrage auch Christen befragt hat. Und spannend ist, dass selbst 50% der Christen denken, dass Christen Heuchler sind. Also, dass man nur so tut oder nur davon redet. Es gab mal einen Geschäftsmann, der sagte, also der versuchte so ein bisschen anzugeben vor seinen Kollegen und sagte, ja, er wird jetzt demnächst auf den Berg Sinai reisen, um dort die 10 Gebote zu lesen. Dann meinte ein Kollege zu ihm, ja, wäre es nicht besser, dass du hier bleibst und die 10 Gebote hältst? Hatte mal mit einem Arzt ein interessantes Gespräch, der kam von einem Ärztekongress zurück und sagte, es war spannend, wir hatten dort das Thema Herzerkrankungen und zwar als Folge von Übergewicht und schlechte Ernährung. Aber was ihn völlig irritiert hat, war in der Mittagspause, sind seine Kollegen alle zu McDonald's gegangen. Und dann hat er nach der Pause den Kollegen angesprochen und gesagt, hör mal, ist das nicht ein bisschen widersprüchlich? Behandeln hier Herzerkrankungen durch schlechte Ernährung und ihr geht dann alle rein nach zu Mc's. Und dann sagte der Kollege, wieso, ich habe doch mein Namensschild abgemacht. Weiß doch keiner, dass ich Arzt bin. Da sagte ich zu dem Arzt, das kommt mir bekannt vor, das kenne ich auch aus meiner Branche. Wir nennen das sogenannte Namenschristen. Ja, wie werde ich ein guter Mensch? Woran erkennt man das? Und spannend ist, dass selbst Jesus manchmal so Sätze einleitet, wehe euch, ihr Scheinheiligen. Klingt ja eigentlich nicht einladend. Da denkt man, oh, jetzt kommt eine harte Aussage. Und spannend ist, dass Jesus diese Sätze einleitet und damit zu Menschen spricht, die innerhalb der Glaubensgemeinschaft sind. Und er spricht nicht zu denen, die außerhalb der Glaubensgemeinschaft sind. Also er sagt zu den eigentlichen Nachfolgern, wehe euch, ihr Scheinheiligen. Ich würde mal auf eine Stelle in der Bibel eingehen, wo Jesus wieder mal ganz irritierend reagiert. Aber ich finde, im Nachhinein eine ganz spannende Aussage bei rumkommt. In Markus Kapitel 3 wird davon berichtet, dass Jesus in einem Haus war und hatte auch dort gepredigt. Und währenddessen, noch während Jesus sprach, kamen seine Mutter und seine Brüder. Aber weil so viele Menschen bei ihm waren, kamen sie nicht an ihn heran. Deshalb baten sie, Jesus auszurichten: Jesus, deine Mutter und deine Geschwister warten draußen. Sie wollen mit dir reden. Er gab zur Antwort: Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Dann sah er seine Zuhörer an und sagte: Das sind meine Mutter und meine Geschwister. Jeder, der den Willen Gottes tut, ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Ich finde hier zwei Aussagen interessant. Einmal sagt Jesus: Ihr, die ihr mir nachfolgt, das sind meine Brüder und Schwestern. Also spricht die Gemeinde als Gemeinschaft von Glaubensbrüdern und Glaubensschwestern, ist Familie Gottes. Das ist ja schon mal was Besonderes. Also wir sind Familie Gottes. Und das Zweite, er charakterisiert diese quasi als gute Menschen und sagt: Ja, gute Menschen, also Familie Gottes sind die, die den Willen meines Vaters tun. Und spannend ist, dass man jetzt angefangen hat, sich eher darüber zu streiten, was ist denn der Wille Gottes? Und dafür haben wir eine Menge an Richtlinien uns ausgedacht, woran man erkennen kann, was man machen darf, was man nicht machen darf. Da haben wir einen Katalog aufgestellt von verschiedenen Verhaltensweisen. Und komischerweise haben diese Verhaltensweisen oder diese Regeln, diese Glaubensüberzeugungen dazu geführt, dass wir uns eher streiten, statt dass wir gute Menschen sind. Sie haben eher dazu geführt, dass man Menschen verletzt, dass man sie ausgrenzt, dass man sagt, du gehörst dazu und du gehörst nicht dazu. Du bist richtig, du bist falsch. Komischerweise haben viele dieser möglichen Verhaltensweisen, um den Willen Gottes zu tun, dazu geführt, dass wir eben nicht gute Menschen geworden sind. Komischerweise auch nicht dafür bekannt sind, wenn ich die Werte der Umfrage mal nehme, dass die Mehrheit der Menschen denkt, dass Christen eigentlich Heuchler sind. Ich bin immer wieder neu begeistert davon, wenn Jesus selbst auf solche Fragen ganz einfach antwortet. Und dann denke ich manchmal, warum machen wir es nicht genauso? Warum versuchen wir, den Glauben und die Verhaltensweisen so kompliziert zu machen? Warum nehmen wir nicht einfach das, was Jesus selber sagt? Ist ja auch so eine Angewohnheit, dass man ja gar nicht mehr nachliest, sondern lieber dem vertraut, was dann irgendwelche anderen darüber erzählen. Jesus sagt, es gibt eine einzige Verhaltensweise, die zeigen würde, dass ihr Familie Gottes seid. Dass ihr den Willen meines Vaters tut. Denn es ist eine Aussage, die alles zusammenfasst, was in der Bibel steht. Was ich euch aufgetragen habe. Und es ist spannend, wenn man sich nur an diese eine einzige Aussage halten würde. Eigentlich spannend, dass Jesus das so runterbrechen kann. Wenn sich alle Menschen auf der Welt, theoretisch, alle Menschen auf der Welt nur an diese eine Aussage halten würden, welches friedliche Leben wir miteinander hätten. Er sagt, der Inhalt der ganzen Heiligen Schrift lässt sich zusammenfassen, nämlich so wie ihr von den Menschen behandelt werden möchtet, so behandelt sie auch. Das ist kurz zusammengefasst der Inhalt der ganzen Heiligen Schrift. So wie du möchtest, dass andere dich behandeln, so behandle sie auch. Wenn wir so miteinander umgehen würden, dann wären wir gute Menschen. Dann würden wir den Willen Gottes tun. Also letzten Endes fragt man sich, was würde ich mir denn wünschen, wie man in der Situation mit mir umgehen würde? Und wenn ich möchte, dass man freundlich mit mir umgeht, naja, dann möchte ich erstmal selber freundlich zu anderen sein. Wenn ich möchte, dass man mit mir wertschätzend umgeht, dann versuche ich wertschätzend mit anderen umzugehen. Jetzt sagen manche, ja, wie oft bin ich freundlich gewesen, aber es hat nicht dazu geführt, dass andere mit mir freundlich umgingen. Aber davon spricht der Text erstmal nicht. Sondern er sagt, du sollst erstmal mit gutem Beispiel vorangehen. Und zwar mit dem, dass du dich in die Situation versetzt und dir vorstellst, wie würde es mir gehen, wenn man so mit mir umgehen würde. Und ich frage mich manchmal, wenn man das manche Politiker fragen würde oder manche Machthaber auf der Welt, wie sie sich denn fühlen würden, wenn man ihr Haus zerbombt oder wenn man ihre Familie ihnen wegnimmt, wenn man sie unschuldig einsperrt. Wie würde es ihnen denn dann gehen? Würden sie es dann auch noch machen? Spannend, eigentlich eine einfache Regel, die uns doch im Alltag extrem herausfordert. Weil immer dann, wenn wir mal keine guten Menschen sind, wir uns hätten theoretisch vorher fragen können, wie würde es mir denn gehen? Wenn also die den Willen Gottes tun, die Familie Gottes sind, die Brüder und Schwestern von Jesus, dann ist das schon mal eine gute Nachricht, dass wir als Gemeinde dafür bekannt sein sollen, dass wir miteinander umgehen, wie man das optimalerweise in einer Familie tun würde. Manchmal sagen wir ja, wir gehen in den Gottesdienst. Und im Gottesdienst hören wir dann einem Programm zu und danach gehen wir wieder nach Hause. Dann frage ich mich, wo waren wir denn dann 2 Stunden? Dann waren wir ja nicht zu Hause. Aber wäre es nicht schön, wenn wir das Gefühl haben könnten, ich gehe zum Gottesdienst, weil ich dort meine Familie treffe, weil ich dort nach Hause komme. Weil ich hier erleben kann, wie es ist, in Gemeinschaft sich so miteinander zu verhalten, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und in einer Familie existieren in der Regel bestimmte Werte, auch wenn die nicht immer gehalten werden, aber als Ideal entstehen bestimmte Werte. Und so könnte zum Beispiel ein Wert sein, auf den ich jetzt nochmal mit als Schwerpunkt eingehen möchte, weil ich glaube, dass dieser Wert ganz viel beinhaltet von dem, was es bedeutet, sich in die Lage des anderen zu versetzen und sich zu fragen, wie würde es mir denn gehen, wenn ich so mit dem anderen umgehe. Ich glaube, ein Wert, den Jesus uns immer wieder vorgelebt hat, weil er den Willen seines Vaters umgesetzt hat in seinem Verhalten, und das war Aufmerksamkeit. Wenn wir die Geschichten von Jesus lesen, wenn er so durch die Lande zieht, dann war es immer Aufmerksamkeit, die er den Menschen schenkte. Er schenkte zum Beispiel Zachäus Aufmerksamkeit. Und damit hätte keiner gerechnet. Zachäus war ein Gauner, war ein Betrüger. Er war so einer von denen, ich vorhin erzählt habe. Und keiner hat ihn gemocht. Und als er dann Jesus zuhören wollte, dann haben sie ihn rausgedrängt. Nein, du kommst hier nicht rein, du wirst Jesus nicht sehen. Diesmal sind wir stärker als du. Und dann macht sich dieser kleine Zachäus lächerlich und klettert auf einen Baum wie so ein kleines Kind. Und Jesus geht an ihm vorbei später und sagt, Zachäus, komm runter, ich möchte heute dein Gast sein. Wieso ausgerechnet bei mir? Ich bin doch der Gauner. Ich bin doch der Böse. Warum gehst du nicht zu einer angesehenen Persönlichkeit? Warum gehst du nicht zum Bürgermeister oder zu irgendeinem der berühmten Schriftgelehrten? Warum kommst du ausgerechnet zu dem Lügner und dem Betrüger? Aber Jesus hat alleine nur durch diese Aussage, Zachäus, ich will heute dein Gast sein, ihm Aufmerksamkeit geschenkt. Er hat Zachäus mitten ins Herz getroffen damit. Du willst bei mir sein? Und soweit wir es im Text lesen können, thematisiert Jesus kein Verhalten von Zachäus. Er sagt nicht, ich muss mal mit dir Leviten lesen, ich hole mal die Gebote raus, weise dich mal zurecht, jetzt änder dich bitte. Übrigens, Klammer auf, Klammer zu, wir denken ja manchmal, dass wir mit mehr Druck erreichen könnten, dass Menschen bessere Menschen werden. Jetzt hör endlich auf damit und sei wieder lieb. Ja, weil ich dann mehr Druck ausübe, dann werde ich natürlich wieder freundlich. Und manche reicht der Druck noch nicht mal und dann drohen sie Gewalt an und denken, dass durch die Gewaltandrohung, dass dann die Menschen gute Menschen werden. Als würde man dann sagen, ja, okay, wenn du mich jetzt hauen willst, dann werde ich jetzt ein ganz braver Mensch. Nein, ich erzeuge damit noch mehr Wut, noch mehr Aggression, noch mehr Leid. Jesus schenkt Zachäus Aufmerksamkeit. Und das verändert sein Leben. Aufmerksamkeit hat Kräfte. Aufmerksamkeit hat die Kraft, Seelen zu heilen. Und das ist das, was wir, wenn wir in die Gemeinde gehen, wenn wir nach Hause kommen, in unser geistliches Zuhause, wo Brüder und Schwestern sich begegnen, was wir erleben sollen. Zum Beispiel Aufmerksamkeit, wo man Menschen zuhört. Wo man Anteil nimmt. Wo man erlebt, dass wir füreinander beten, füreinander da sind, uns einander ermutigen, Interesse am Leben des anderen haben. Das wären Beispiele für Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der die Erfahrung gemacht hat, jetzt nicht von meiner Frau, aber von Frauen allgemein. Frauen können ja reden und reden und reden und reden und reden und reden. Aber irgendwann, spannenderweise, hören sie abrupt auf zu reden. Und das sollte für uns Männer kein Moment der Erleichterung sein. Sondern es sollte ein Moment höchster Aufmerksamkeit sein. Und wenn du jetzt nicht zuhörst, hast du echt ein Problem. Und manchmal gibt es ja solche Szenen, dass die Frau mit dem Mann redet und man sitzt vielleicht vor seinem Computer und tippt fröhlich weiter. Und dann sagt vielleicht die Frau, du hörst mir gar nicht zu. Und manche Männer denken, sie sind ganz schlau und antworten, doch, ich höre dir zu. Ich kann dir jedes Wort wiederholen, was du gesagt hast. Aber die Frau will nicht mit einem Aufnahmegerät verheiratet sein, dass man auch zurückspulen könnte, um zu hören, was man gesagt hat, sondern sie möchte mit einem lebendigen Menschen zusammen sein, der ihr ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt. Und das würde bedeuten, dass man den Blick von seinem Computer wegwendet, hin zu dem anderen, ihm in die Augen schaut und zuhört, Anteil nimmt, nachfragt, Interesse zeigt, aufmerksam ist. Weil ich glaube, dass wir das auch wollen würden, wenn ich was auf dem Herzen habe, dass andere dann mir gegenüber Aufmerksamkeit schenken, mir zuhören. Für den Moment mal das andere liegen lassen, um zu sagen, ich habe Zeit, um mir zuzuhören, anzuhören, was du mir sagen möchtest. So wie ihr von den Menschen behandelt werden möchtet, so behandelt sie auch. Kurz zusammengefasst, der Inhalt der ganzen Heiligen Schrift. Ich glaube, so einen Satz könnte man sich schon merken. Es ist ja nur ein Satz. Aber manchmal wirken Bilder sogar noch stärker als Worte. Die Macht der Bilder. Und ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Bild von einer Rose. Ich habe bei mir in der Nähe ein Gartencenter, das immer ganz tolle Blumen hat. Da gibt es eine Abteilung, da sind eine ganze Menge von unechten Blumen. Und es gab mal eine Zeit, schon eine Weile her, da hat man das gesehen. Das sah nicht gut aus. Aber mittlerweile sind die unechten Blumen manchmal so echt, dass ich wirklich hingehen muss und fühlen muss, um wirklich rauszubekommen, Mensch, ist das jetzt echt oder ist das unecht? Aber es gibt eine Eigenschaft, die sofort deutlich machen würde, sofort zeigen würde, woran man sofort erkennen kann, ist es eine echte Blume oder eine unechte? Am Geruch. Eine echte Rose duftet. Ich wünsche uns, dass wir als Christen duften. Also nicht nur, weil wir geduscht haben, sondern weil man sich gerne in unserer Nähe aufhält. Wäre das nicht ein tolles Kompliment, wenn Christen nicht als Heuchler bekannt wären, sondern wenn sie bekannt wären als Menschen, in deren Gegenwart man sich wohlfühlt. Das wäre doch ein tolles Kompliment. Christen sind tolle Menschen. Die schenken einem Aufmerksamkeit. Ich wünsche mir, dass du in den nächsten Tagen, nächsten Wochen Gelegenheiten hast, wo du duften kannst. Dafür würde ich gerne beten. Guter Vater im Himmel, in unserem tiefen Inneren haben wir bestimmte Bedürfnisse, Sehnsüchte. Aber die werden von außen von vielen manchmal nicht gesehen, nicht erkannt. Vielleicht liegt es auch daran, weil man sich gar nicht dafür interessiert, weil man gar nicht nachfragt, sich gar nicht so gut kennt. Und trotzdem ist es etwas, wonach wir uns sehnen und wenn wir es vermissen, was uns traurig macht, wo wir drunter leiden, was uns verletzt. Ich danke dir, dass du uns in der Bibel immer wieder so verschiedene Geschichten erzählst, die uns zeigen, wie du mit uns Menschen umgegangen bist. Als Vorbild, um uns vorzuleben, wie wir es dir nachmachen können. Und in allererster Linie hast du Menschen Aufmerksamkeit geschenkt. Du hast Kranken Aufmerksamkeit geschenkt. Du hast den Minderheiten Aufmerksamkeit geschenkt. Und oft nur allein dadurch, dass du dir Zeit genommen hast, das Leben von Menschen verändert. Ich möchte dich bitten, dass wir uns wieder neu bewusst machen, wie gehen wir durch den Alltag, für was sind wir bekannt, und dass du uns immer wieder Gelegenheiten schenkst, wo wir uns, bevor wir uns in irgendwas reinrennen, fragen, wie würde es denn mir gehen, wenn man mit mir so umgeht. Und aufgrund dessen, ich versuche auch anders mit anderen umzugehen. Hilf, dass wir solche Erlebnisse machen, dass sie uns gut tun, dass diese Freude, die wir geben, dass die in unser eigenes Herz zurückkehrt. Danke, dass du uns dabei begleitest, Menschen zu werden, die duften. Amen.